Inforadio Podcast.
Patient im Visier heißt ein Buch, das Caroline Walter und Alexander Kobylinski, zwei Autoren des RBB-Fernsehmagazins Kontraste, geschrieben haben. Darin geht es um die, und Sie werden das erfahren, wirklich raffinierte Strategie der Pharmakonzerne, uns alle als Kunden an sich zu binden. Übrigens, selbst wenn wir gar nicht krank sind, dann wird eben eine Krankheit erfunden, geht er auch. Man muss wissen, dass der deutsche Pharmamarkt der größte in Europa ist. Pharmakonzerne setzen Milliarden um und letztlich ist das dann natürlich unser Geld in Form von Krankenkassenbeiträgen, die ständig steigen. Meine Kollegin und mein Kollege hier aus dem RBB haben diesen Markt auf wirklich investigative Weise erforscht und in ihrem bei Hoffmann und Campe erschienenen Buch beschrieben. Herzlich willkommen, Caroline Walter und Alexander Kobylinski.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Liest sich ja manchmal wie ein Krimi, war schon aufregend, oder?
Ja, also diese Recherche war doch eine besondere und man hatte immer wieder Situationen, wo man selbst auch innerlich den Atem anhielt und gehofft hat, dass man jetzt nicht aus seiner Legende, die man sich gebastelt hat, herausfällt und natürlich auflegt.
Können Sie so eine Situation mal beschreiben?
Eine ganz besondere Situation war in einem Hotel in einer Stadt im Rheinland. Da ging es darum, an einer internen Veranstaltung von Marketingleuten der Industrie teilzunehmen. Die Aufgabe war, sich dort einzuschleichen, um die tatsächlich internen Diskussionen mal zu verfolgen, wie die da untereinander miteinander sprechen. Und da muss die Legende funktionieren, weil natürlich die Gefahr des Auffliegens da groß ist. Es muss glaubwürdig sein. Ja, das ist jedes Mal eine Herausforderung und natürlich mit Aufregung verbunden, klar.
Und das sind durchaus mächtige Gegner. Also, erstmal Basiswissen für unser Thema. Es gibt in Deutschland ein Heilmittelwerbegesetz, das besagt,
dass man für rezeptpflichtige, verschreibungspflichtige Medikamente nicht beim Laien, also beim Patienten, werben darf, sondern nur bei Ärzten und Apothekern, also in den Fachkreisen. Dieses Werbeverbot soll den Patienten vor Manipulation schützen, eigentlich.
Im Gegensatz zu den USA, dort ist es ja erlaubt und dafür gibt es dort dann eben viel irreführende Werbung. Am Beispiel des Konzerns Pfizer haben Sie das in dem Buch auch beschrieben.
Pfizer hat immer wieder irreführende Werbung für seine Medikamente gemacht und wurde dann immer wieder auch zu Strafzahlungen verdonnert. Erstaunlich war, in dem Moment, wo man diese Strafzahlungen ausgehandelt hat mit den amerikanischen Behörden, in dem Moment wurde eigentlich schon wieder irreführende Werbung gemacht für andere Medikamente von Pfizer. Also die Firmen in Amerika kaufen sich auch frei. Sie können dadurch auch Gerichtsverfahren entgehen, indem sie eben sagen, wir zahlen dann eben 1,4 Milliarden US-Dollar. Dann können wir eigentlich weitermachen wie bisher. Also das ist eine Praxis, die immer wieder fortgesetzt wird.
Ja, und vor allen Dingen ist das Medikament dann schon in den Köpfen der Leute drin und das ist genau das Ziel. Wie kommen die Pharmakonzerne an die Patienten heran? Wie kommen Medikamente an den Patienten? Hier vollzieht sich, wie Sie eben beschreiben, ein grundlegender Wandel. Bislang ist es ja so, da gehen eben Pharmavertreter zu den Ärzten.
Es gibt die ganz normalen Besuche von Pharmavertretern bei Ärzten, die die übliche Werbung machen, die Medikamentenmuster da lassen, die Ärzte zum Beispiel Patienten weitergeben können. Das entlastet ihr Budget. Dadurch entsteht eine Bindung des Arztes an die Firma, an das Medikament. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die eben jetzt in den Fokus rückt, ist, dass die Pharmaindustrie erkannt hat, es ist viel effektiver, viel billiger, wenn wir die Werbung direkt beim Patienten machen. Wir bezahlen also nicht mehr teure Urlaube für irgendwelche Ärztevertreter, um sie zu beeinflussen. Das lohnt sich nicht wirklich, sondern viel effektiver ist es, ich fixiere die Patienten auf mein Medikament, indem ich sie davon überzeuge, dass das das Beste ist und so weiter und so fort und damit den Patienten quasi manipuliere, sodass er zu seinem Arzt geht und sagt, ich will aber dieses und jenes Medikament haben, ich habe davon gelesen, das ist das Beste.
Diese Formulierung, Patient im Visier, haben Sie ja aus dem Handbuch für Pharma-Marketing. Und was besagt das ganz genau?
Also wir haben es gefunden, auch in einem Strategiepapier, ziemlich am Schluss der Recherche, dass also eine große Beratungsfirma den deutschen Pharmakonzern geraten hat, nehmt den Patienten mehr ins Visier, also wortwörtlich. Das bedeutet, dass man auf allen Wegen versucht, an den Patienten heranzukommen, um Werbung für ein Medikament zu machen. Und besonders lukrativ sind natürlich verschreibungspflichtige Medikamente. Also da ist ja der eigentliche Umsatz, der gemacht wird. Und das muss dann natürlich auf illegale Weise passieren oder in rechtlichen Grauzonen, weil es eben nicht erlaubt ist in Deutschland.
Wer sind die Zielgruppen?
Eigentlich wir alle. Also im besonderen Fokus stehen natürlich die chronischen Erkrankungen, also Patienten mit Erkrankungen wie Alzheimer, Multiple Sklerose, solche Krankheiten, die die Patienten immer wieder dazu bringen, dass sie Medikamente nehmen müssen. Und wenn man noch nicht krank ist, dann wird man eben krank gemacht, hat auf einmal eine Krankheit, die vorher eigentlich nur ein Risikofaktor war.
Und entscheidend ist eben, die Leute an dieses Medikament auch richtig zu binden. Also der Fachbegriff aus dem Englischen heißt Direct-to-Consumer Advertising. Das heißt also, den Patienten zum Kunden zu machen.
Deshalb wird auch nicht mehr Werbung mal in die Breite gestreut, sondern die Industrie sucht durch verschiedene Methoden den Zugang zu ihren potenziellen Patientengruppen zu bekommen. Also im Fall der gerade schon erwähnten chronischen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und so weiter, vor der viele Menschen Angst haben, da kann ich durch gezielte Befragungen herausfinden, wer sind die Klienten, die sich dafür interessieren. Und dann funktioniert es so, dass also zum Beispiel Befragungen gemacht werden durch Marketingfirmen und die finden heraus, die und die Menschen, Patienten haben Angst vor der und der Krankheit. Und diese Daten gehen dann in die entsprechenden Marketingabteilungen und dann wird ganz gezielt auf diese Menschen zugegangen, die bekommen Werbemails und so weiter und so fort. Also da wird versucht, schon ganz früh eine Bindung von Menschen, möglichen Patienten an ein Unternehmen, an ein Medikament herzustellen.
Sie haben das Beispiel der chronisch Kranken, das ist eben, weil es eben lukrativ ist, eine besondere Zielgruppe erwähnt. Ich will das vielleicht deutlich machen. Es gibt das Medikament Rebif von der Firma Merck Serono gegen Multiple Sklerose in Deutschland zugelassen. In den USA hofft man endlich auf Zulassung. Und da muss man sich mal überlegen, was das für eine ökonomische Bedeutung hat für diese Firma. Das Pharmageschäft von Merck lebt vor allem von zwei Medikamenten, nämlich Rebif und dem Krebsmittel Erbitux. Und beide erbringen mehr als $1 Milliarde Umsatz im Jahr. Aber gerade eben über Rebif haben sie eigentlich eine Menge Negatives zusammengetragen.
Also bei Rebif war sehr erstaunlich, mit welchen aggressiven Methoden eigentlich versucht wird, den Patienten an das Medikament zu binden. Also man hat eine Internetseite, man hat Hotlines, man hat einen Club, dem man beitreten kann, dem Rebi-Club. Und man wird immer eigentlich mit Patientenzeitschriften kostenlosen versorgt. Und in diesen Zeitschriften findet man dann immer wieder so Artikel, wo es um Therapietreue geht. Also wo dem Patienten suggeriert wird, ihr müsst das Medikament weiternehmen, nur dann ist ein Langzeiterfolg da. Was nicht belegt ist, aber der Patient glaubt das und er hält an diesem Medikament fest, auch wenn ihn die Nebenwirkungen wirklich in seiner Lebensqualität einschränken.
Das ist aber ein wichtiges Stichwort. Also über Nebenwirkungen wird da natürlich nicht informiert. Wie ist das bei diesem Medikament gewesen?
Bei Rebif war erstaunlich, dass in diesen Online-Foren, diese Seiten haben ja immer dann ein Forum, in dem sich Betroffene austauschen, dass genau dieses Medikament immer die große Rolle spielte. Und sobald jemand erzählt, er hat Probleme mit Nebenwirkungen, hat ein anderer darauf geantwortet und gesagt, das geht schon wieder weg, das ist nur am Anfang und versucht, diese Nebenwirkungen eigentlich herunterzuspielen.
Ich will da noch näher drauf zu sprechen kommen. Erst nochmal zu Ihren Methoden, auch zu Ihren Recherchemethoden. Sie haben eine Firma gegründet. Mit welchem Ziel?
Das Ziel war ganz einfach, einen möglichst unverdächtigen Zugang zu finden, weil es die einzige Möglichkeit ist, an bestimmte Informationen zu kommen. Also wenn ich als Journalist anfrage, egal ob bei Pharmakonzernen oder auch bei Marketingagenturen, dann bekomme ich eigentlich nie das, was ich wissen will.
Also das heißt, Sie haben die Firma gegründet, Connex hieß sie, und die sollte jetzt ein bestimmtes Medikament aus Amerika, kommt das auf den deutschen Markt bringen, sollte dort vermarktet werden. Wie hat das funktioniert? Was haben Sie da gemacht dann?
Wir mussten erstmal ein Medikament erfinden quasi und eine Legende. Wir brauchten Pseudostudien, weil wir mussten ja eine Marketingmappe herstellen, die dann auch authentisch wirkt jedenfalls. Und da haben wir lange gesucht und mit einem renommierten Pharmakologen zusammen diese Marketingmappe hergestellt. Und es hat funktioniert. Also immer, wenn wir diese Mappe überreicht haben, waren die Pharmaagenturen und Leute ganz beeindruckt und glaubten uns, dass also unser tolles Alzheimer-Medikament kurz vor der Zulassung in Deutschland steht.
Da ist ein Stichwort gefallen, diese Pharmaagenturen, da gibt es ganz viele offenbar und auch viele sehr erfolgreiche. Wie arbeiten die?
Na, die Pharmaagenturen selbst sind praktisch nur das Bindeglied zwischen dem Hersteller, dem Pharmaunternehmen und den Medien. Weil ja, wie das Heilmittelwerbegesetz sagt, die Unternehmer für ihre verschreibungspflichtigen Medikamente nicht selbst direkt werben dürfen. Deshalb geht es darum, die Spuren zu verwischen und deshalb werden eben diese Agenturen zwischengeschaltet, in deren Auftrag dann offiziell diese Kampagne stattfindet. Das heißt, rein formal und nach außen hin hat das Unternehmen selbst mit der Kampagne am Ende gar nichts zu tun, obwohl sie natürlich diejenigen sind, die dahinter stehen und das bezahlen. Aber gegenüber der Öffentlichkeit kann ich mich immer hinstellen als Konzern und sagen, das war doch eine Agentur, die diese Kampagne für mich platziert hat.
Und jetzt will ich wissen, wie funktioniert so eine Kampagne? Also da werden zunächst die Chefredakteure angesprochen von möglichst großen Zeitungen oder Zeitschriften eben vor allem auch. Dann ist es soll ja richtig um Auflage gehen. Wie geht das?
Es gibt verschiedene Kanäle, die diese Pharmaagenturen nutzen. Sie haben teilweise Maulwürfe in den Redaktionen, wurde uns gesagt, auch in sehr großen, renommierten Zeitungen. Das hat uns überrascht. Dann fahren diese Pharmaagenten selbst in die Redaktion, klappern quasi die Journalisten ab, die man kennt, und überreichen ihnen dann die Werbematerialien. Und das andere ist, dass man eben bestimmte Chefredakteure näher kennt und gewisse Deals mit denen ausmacht und sagt, hier, das kriegt ihr, so viel Geld, und dafür wollen wir aber einen PR-Artikel in eurer Zeitschrift, der aussieht wie ein journalistischer Artikel.
Konnten Sie wirklich nachweisen, dass da praktisch Redakteure, Chefredakteure gekauft werden und dass dann eben die Pharmaagentur einen Artikel platzieren konnte, einen PR-Artikel der Pharmaindustrie?
Die Verlage und auch die Agenturen zeigen natürlich nicht ihre Kontoauszüge vor. Andererseits ist aber, wenn man das beobachtet, und das haben wir getan, sind diese Verbindungen sehr, sehr offensichtlich. Dass also es nur über direkte Kontakte funktioniert. Es gibt ein Beispiel. Da gab es einen Redakteur, einen Medizinredakteur, der in einer großen Boulevardzeitung als Medizinredakteur große Artikel geschrieben hat, der gleichzeitig aber bei einer der Agenturen, die wir besucht haben, auch als quasi Mitarbeiter fungierte. Und der ist uns für unser erfundenes Medikament Cerebon auch angeboten worden, als quasi das U-Boot, mit dessen Hilfe die Kampagne für unser Cerebon in großen Zeitschriften landet. Das heißt, da gibt es also auch solche personellen Verknüpfungen, über die das dann funktioniert.
Was kostet das, so Leute zu kaufen?
Das rangiert zwischen 8.000 Euro für einen gekauften Artikel bis hin zu 30.000. Also 30.000 Euro sind Artikel, die dann über mehrere Seiten gehen und tatsächlich den Anschein machen, als wäre das von einem Journalisten recherchiert und zusammengetragen.
Ist das jetzt nur ein Problem von Apothekenzeitschriften oder wie ist der Markt?
Der eigentlich interessante Markt ist eigentlich der, was man so gemeinhin Yellow Press nennt. Boulevard, das, was Sie finden, wenn Sie beim Arzt im Wartezimmer sitzen. Da liegen jede Menge Zeitschriften aus. Das ist das eigentlich interessante Segment für solche Werbung, weil da sitzt man im Wartezimmer, da sitzen die Patienten, blättern das durch, landen im Gesundheitsteil und dort finden Sie, vielleicht haben Sie gerade selbst ein Problem mit dem Übergewicht, und dort finden Sie einen Artikel, da geht es um die Reduzierung des Übergewichts mit neuen fantastischen Mitteln. Und da wird eben in so einem Artikel der Name fallen gelassen, meistens eines Wirkstoffs, was umstritten ist, ob das rechtlich noch geht oder nicht. Oft wird auch der Medikamentenname direkt genannt. Und dann bin ich natürlich infiziert, quasi als Patient oder Patientin, gehe zu meinem Doktor rein und sage, ich habe da gelesen, das soll ganz toll sein, das möchte ich haben. So funktioniert das.
Telefonaktionen sind auch sehr beliebt.
Die Agenturen haben uns darauf verwiesen, dass also Telefonaktionen am effektivsten wären. Man kauft dafür einen Arzt ein, der kriegt dann ein Honorar. Dieser Arzt sitzt dann an einer Hotline. Ich schalte in einer Zeitschrift eine Anzeige und sage, dann und dann findet eine Telefonaktion zu dieser Krankheit statt. Und wenn die Leute dann anrufen, dann werden sie quasi auf das Präparat einer bestimmten Firma, die diese Telefonaktion gekauft hat, eingestellt. Also der Arzt lässt das dann immer fallen, er erzählt alles Mögliche, aber er sagt dann immer, ja, da gibt's einen Mittel sowieso und das sollten Sie sich doch mal besorgen.
Und jetzt haben Sie dann auch verschiedene Schritte vorgeschlagen bekommen, wie Sie also Ihr Medikament, Ihr erfundenes Medikament unter die Leute bringen sollen. Das erste ist eine Einführungspressekonferenz, die man da macht. Wer wird da angesprochen? Wer kommt da?
Da werden ganz gezielt Medizinjournalisten zum Beispiel eingeladen und das ist eine relativ perfekt organisierte Angelegenheit. Also man lädt erstens die Journalisten ein, die für einen interessant sind, also Medizinjournalisten, und dann hat man natürlich Mediziner, Koryphäen, wie es dann so schön heißt, mit bekannten Namen meistens, die dann da vorne sitzen und erstmal erklären, warum das also jetzt die Revolution in der Medizin schlechthin ist, was wir da gerade präsentiert kriegen, und darüber wird dann versucht, es einfach ins Bewusstsein, also eben zunächst mal dieser Journalisten zu träufeln, das ist eine ganz tolle Sache. Und die sollen dann als Multiplikatoren fungieren. Oft ist schon gar nicht mehr viel nötig, weil es sich immer wieder erweist, dass diese Methode funktioniert. Ich habe also einen berühmten Namen, der das für mich verklickert und verkauft, und dann läuft die Sache oft schon an, zumindest.
Wie groß ist denn jener Bereich der Presse, in dem gar nicht mehr recherchiert wird, sondern die sich dann eben auch auf diese Pharmaagenturen, die ja eigene Pressedienste, kostenlose Pressedienste auch verteilen, verlassen?
Ich denke, dass das sehr zugenommen hat. Also das ist eine sehr billige Art und Weise, an Artikel zu kommen. Und diese Blätter müssen ja Woche für Woche gefüllt werden. Also ich weiß gar nicht, wie viel, aber das sind an die 100 Titel, die eigentlich jede Woche erscheinen. Und diese Blätter sind froh, wenn sie dann kostenlose Gesundheitspressedienste angeboten kriegen. Die gucken dann gar nicht darauf, wer eigentlich dahinter steckt.
Aber das Entscheidende, dazu will ich jetzt kommen, ist eben das Internet. Das hat eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen. Auch hier zitieren Sie wieder ein Handbuch für Pharma-Marketing. Es wurde das Internet zum entscheidenden Faktor für die uneingeschränkte Informationsweitergabe der Pharmaindustrie. Warum ist das so?
Das ist so, weil die Industrie die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen und Befragungen ernst nimmt. Da ist nämlich herausgekommen, dass fast 80% der Menschen, die auf der Suche nach Gesundheitsinformationen sind, zuallererst im Netz gucken. Sehr, sehr viel weiter später erst kommt der Arzt und der Apotheker und so weiter. Das heißt, für die Industrie ist klar, der massenhafte Zugang zum Patienten funktioniert übers Internet. Und deshalb ist es so interessant. Und deshalb bedauert es zum Beispiel die Industrie auch nicht wirklich, dass sie in Europa zumindest nicht im Fernsehen, im Radio werben darf, weil da hat es eine Streuwirkung, die ich nicht einschätzen kann, die ich nicht beurteilen kann. Im Internet habe ich immer den direkten Draht zu dem, weil ich weiß, derjenige, der nach Gesundheitsinformationen sucht, der sucht ganz gezielt. Der will was haben und der will am Ende am besten einen Namen haben von einem Produkt, von einem Medikament und mit dem Namen kann er dann zu seinem Arzt gehen. Und deshalb ist das Internet für die Industrie so hochgradig interessant.
Aber das kann ja nur wirken, wenn die Seiten alle industriegesteuert sind. Sind sie das überwiegend?
Bei bestimmten Krankheiten landet man zu 70% auf pharmagesteuerten Seiten. Und oft ist es nicht die Pharmafirma direkt, sondern eben wieder eine Kommunikations- oder PR-Agentur, wie es so schön heißt, die das betreibt. Und wer weiß schon, was bestimmte Kürzel bedeuten, dass dahinter eben eine PR-Agentur steckt. Und diese Suchmaschinenoptimierung, wie es so schön genannt wird, also die Firmen haben auch genügend Mittel, um dann, wenn ich zum Beispiel nach Multiple Sklerose suche, nach Informationen, dass ihre Seiten zuerst auftauchen. Auf jeden Fall unter den ersten 5. Und viele Patienten wollen nicht durch 10 Seiten gehen, sondern nehmen die ersten 4 Seiten als bedeutender als jetzt den Rest.
Das Handbuch für Pharma-Marketing, um es ein letztes Mal zu zitieren, gibt auch ganz klar zu, dass damit praktisch nationale Gesetze, also vor allem eben diese Werbeverbote, ausgehebelt werden können. Ausgehebelt steht da wortwörtlich.
Das hat den ganz einfachen Grund, dass es immer wieder nationale Gesetzgebungsbemühungen gibt, an diesem Werbeverbot doch festzuhalten. Das Problem ist, dass ich im Grunde als nationale Institution keinen Zugriff habe. Wenn ich also einen Server sonst wo stehen habe, von dem aus das gespeist wird, dann habe ich da überhaupt keine Möglichkeit, mein zum Beispiel nationales Recht umzusetzen und zu sagen, das ist aber hier bei uns verboten. Das wird ausgenutzt und dann spielt natürlich auch die Zeit eine große Rolle. Also selbst wenn Firmen wissen, das ist eigentlich verboten, was wir hier tun, können sie darauf vertrauen. Sie sind im Grunde schneller, wenn sie das Netz benutzen. Sie sind schneller als jede Kontrollbehörde, wenn sie überhaupt drauf kommt, dass da verboten ist, passiert. Und das reicht oft den Firmen, dass sie sagen, dann habe ich es versenkt im Bewusstsein meiner Rezipienten, meiner Patienten, Leser und so. Das reicht mir im Grunde. Da ist der Effekt für mich schon groß genug. Was danach kommt, kann mir im Grunde egal sein.
Die Kontrollbehörden sind in Deutschland die Bundesländer und die sind offensichtlich damit überfordert. Sonst würde es ja nicht solche Ausmaße angenommen haben.
Also was wir festgestellt haben, es finden kaum Kontrollen statt, im Internet schon gar nicht. Und man muss ja auch bedenken, dass nicht nur die Bundesländer zuständig sind, sondern dann auch wieder eine kommunale Behörde. Also das Landesamt für Verbraucherschutz im Bundesland XY. Immer das Amt, in dem der Pharmakonzern seinen Sitz hat. Und welches Amt hat schon ein Interesse daran, es sich mit dem Arbeitgeber vor Ort, der Pharmafirma, die vielleicht gute Kontakte in die kommunale Politik hat, zu verderben. Also das wird dann immer so als Kavaliersdelikt, als Ordnung, Widrigkeit abgetan oder eben dann ganz eingestellt.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Caroline Walter und Alexander Kobylinski, Autoren der RBB-Sendung Kontraste und Autoren des Buches Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne Hoffmann und Campe, 17 Euro. Sie hatten das schon erwähnt und ich möchte es jetzt noch mal ein bisschen konkreter machen. Nehmen wir mal so eine Seite wie www.lebenmitms.de, jeweils mit Bindestrich getrennt. Also es geht um Multiple Sklerose. Was ist das einzige Ziel dieser Internetseite?
Das Ziel dieser Internetseite ist, zum einen Patienten zu gewinnen, neue Patienten, die eben gerade die Diagnose Multiple Sklerose erhalten haben, oder die Patienten, die ich schon habe, die schon das Medikament nehmen, an mein Medikament weiterzubinden, dass sie es weiternehmen.
Sie sind ja auch im Ribi-Club, ne? Also da kann man richtig Clubmitglied werden. Was heißt das?
Man bekommt immer wieder etwas zugeschickt, zum Beispiel kostenlose Patientenzeitschriften. Man wird auf Veranstaltungen gelotst über Newsletter, über Patientenzeitschriften. Es wird einem immer wieder angeboten, dass man Hotlines anrufen kann, wenn man Fragen hat. Der Patient gewinnt den Eindruck, jemand kümmert sich um mich. Ja? Der Arzt, zu dem ich gehe, hat keine Zeit, er fertigt mich ab. Und da kümmert sich jemand, versorgt mich mit Informationen über Krankengeld. Aber über diesen selben Kommunikationsweg kriege ich nicht nur solche Informationen, sondern eben auch Pharmawerbung untergeschoben. Immer mit der Botschaft, nehmt das Medikament weiter, nehmt es weiter, denn jeder Tag bringt mehr Umsatz für die Firma.
Patiententage, Sie haben Informationsveranstaltungen angesprochen, werden dann veranstaltet. Sie haben solche Patiententage auch besucht. Was passiert da?
Die Patiententage sind zunächst mal dazu da, beziehungsweise die kommen so daher, als seien sie wirklich im Interesse des Patienten, um Informationen zu geben und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so, natürlich wird über die Krankheit gesprochen. Meistens betrifft es eben auch entweder chronische Krankheiten wie MS oder Krebs zum Beispiel. Auf der einen Seite spielt es eine Rolle, die Krankheit, es wird darüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, der eigentliche Sinn und Zweck der Veranstaltung ist, ein bestimmtes Medikament zu featuren, zu promoten. Das Auffällige ist, dass viele Menschen, die diese Veranstaltungen besuchen, das quasi mitnehmen, in Kauf nehmen, das akzeptieren, weil für sie, und genau darauf setzt die Strategie der Veranstalter, weil sie genau das haben wollen, was sie sonst nirgendwo kriegen. Wenn ich dorthin gehe zu so einer Veranstaltung, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meiner Krankheit. Es gibt andere, die auch betroffen sind. Mit denen kann ich mich austauschen. Was machen Sie? Wie können Sie damit leben und so weiter. Also dieses Angebot an, sagen wir mal, sozialem Kontakt zu anderen Betroffenen, das wirkt auf die Menschen, die das besuchen, so stark, dass sie quasi die eigentliche Botschaft der Veranstaltung dann eben mal so mitnehmen und die landet dann eben, nämlich die Werbung für bestimmte Medikamente.
Da müssen doch auch immer Ärzte mitspielen.
Da spielen auch immer Ärzte mit. Ohne Ärzte geht das nicht. Und es sind oft Ärzte, oft Chefärzte, die eben dann für ihre Abteilung Gelder kriegen, die in Forschungen der Hersteller mit eingebunden werden. Also das ist der Anreiz für die Ärzte, da mitzumachen. Chefärzte wollen immer an Herstellerstudien beteiligt werden, weil das für sie sehr lukrativ ist.
Man findet doch dann dort auch die Selbsthilfegruppen. Da gibt es offenbar auch sehr, sehr viele. Und auch die sind von der Pharmaindustrie zumindest mitgesteuert. Das erstaunt mich.
Die Selbsthilfegruppen werden immer mehr zum Selbstzweck bei manchen Krankheiten, hat man das Gefühl. Also die Leute merken das oft gar nicht. Also für uns war es offensichtlich, was mit ihnen passiert. Aber bei ihnen selbst ging es nur um den Kampf für diese Krankheit und für eine bessere Behandlung. Und die waren sehr empfänglich für alle Botschaften. Und die Firmen schaffen es auf eine sehr subtile Art, ihnen immer wieder einzuimpfen. Neue Medikamente sind besser und diese neuen werden euch vorenthalten von den Ärzten, von der Politik, von der Krankenkasse. Kasse, wehrt euch dagegen, macht etwas, geht auf die Straße, weil euch wird da was ganz Wichtiges vorenthalten, was euch gesund machen kann.
Besonders viele Selbsthilfegruppen gibt es offenbar für das Thema Osteoporose, also Knochenschwund. Zwar ist es so, dass nur 1-3% der Frauen das Risiko tragen, einen klinisch relevanten Knochenbruch zu erleiden, aber es gibt eben mehr als 300 Osteoporose-Selbsthilfegruppen. Sind deren Mitglieder denn überwiegend daran erkrankt?
Nein, also ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten. Es wird ja auch immer so als Frauenkrankheit gesehen, obwohl das nicht ganz stimmt. Dann kam heraus, nein, man hat also in der Gruppe selbst noch keinen relevanten Bruch, wie es so schön heißt, aber man hat Angst davor. Man hat einfach Angst vor dieser Krankheit, weil sie einem ständig suggeriert wird, dass sie einen ereilt. Und deswegen will man vorbeugen und tut alles, um diese Krankheit nicht zu kriegen und nimmt Medikamente mit teilweise sehr, sehr schweren Nebenwirkungen. Also die Frauen erzählten, dass sie da litten, dass ihr Magen verrückt spielte, aber sie nehmen es trotzdem weiter, weil diese Angst vor dieser Krankheit einfach so groß ist. Und bei diesem einen Kongress, also ehrlich gesagt, nach 4 Stunden war ich auch der Meinung, ich bekomme Osteoporose.
Na, hoffentlich nicht. Die Therapie ist ja übrigens sehr einfach gegen Osteoporose.
Sonnenlicht, Bewegung, Vitamin D, was man eben auch durch das Sonnenlicht aufnimmt. Also man kann durch viel Bewegung und richtige Ernährung eigentlich sehr viel vorbeugen.
Aber am Beispiel Osteoporose kann man auch sehr schön eine andere Methode zeigen, nämlich Krankheiten erfinden. Das nennt sich Disease Monitoring. Das ist der englische Fachbegriff. Und jetzt gibt es nämlich schon Präosteoporose. Was ist das denn?
Das ist sozusagen das Vorvorstadium zur Osteoporose. Also man kann sie noch nicht feststellen, aber man vermutet, dass sie irgendwann eintreffen wird. Das ist genauso wie mit Prädiabetes. Ich habe noch keinen Diabetes, aber ich könnte ja einen bekommen. Oder zum Beispiel erhöhtes Cholesterin. Also ich persönlich habe eben sehr hohes Cholesterin und mir wird ständig gesagt, das ist also kein Risikofaktor, sondern ich bin eigentlich schon krank und muss das sofort behandeln.
Oh, und dann, wenn wir in den Bereich der Sexualität kommen, dann wird es ganz kriminell. Wie heißt das? Hypoactive Sexual Desire Disorder. Was macht man dagegen und was ist das?
Da geht es um die sexuelle Unlust der Frauen in den Wechseljahren. Wir sind eigentlich alle krank, also mindestens die Hälfte der Frauen sind schwer krank und leiden unter dieser sexuellen Unlust, die also eigentlich auch unsere Gesundheit gefährdet.
Gut, ehe wir jetzt zum Aging Male Syndrome kommen, also der Menopause des Mannes, wogegen es dann auch wieder irgendwelche Medikamente gibt, möchte ich mich mit den Folgen dessen beschäftigen, was wir hier erörtert haben. Was ist die Folge beim Arzt? Also warum verschreibt er ein teures Medikament, von dem der Patient vor allem aus dem Internet eben gehört hat, wenn er damit womöglich sein Budget überzieht? Muss er das tun? Ist er sozusagen indirekt dazu gezwungen? Was wirkt da für ein Mechanismus?
Er muss das natürlich nicht tun. Es tut auch nicht jeder Arzt. Es gibt viele Ärzte, die von sich selber sagen, sie leisten da Widerstand standhaft, indem sie sagen, es bleibt dabei, entscheidend ist, was für den Patienten gut ist, nicht was er möchte. Es gibt aber eine große Zahl von Ärzten, die diesem Druck nicht standhalten, die sich davor fürchten, Patienten zu verlieren zum Beispiel, und die dann eben darauf eingehen, auf die Wünsche des Patienten. Und wenn der einfach nur standhaft und vehement genug darauf besteht, dass er das haben möchte, gibt es eben eine zunehmende Zahl von Ärzten, die dann das Wunschmedikament auch aufschreiben. Selbst wenn sie unter Umständen der Meinung sind, aus rein medizinischen Gründen würde ich ihm eigentlich lieber was anderes verschreiben. Aber sie geben dann eben einfach auf.
Etwas anderes verschreiben oder eben gar nichts verschreiben, das ist natürlich insbesondere bei Multipler Sklerose oder aber auch bei Lungenkrebs im ganz fortgeschrittenen Stadium letztlich etwas, was wohl keiner sich traut, dem Patienten zu sagen und worauf die Pharmaindustrie natürlich baut.
Ich denke, dass die Ehrlichkeit bei den Ärzten, einem Patienten zu sagen, ich habe nichts mehr für dich, ich könnte dir das Medikament geben, aber du wirst nichts davon haben, verbring deine Zeit, die du noch hast, mit deiner Familie und mit einer gewissen Lebensqualität. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit nicht weit verbreitet ist, weil das ist natürlich auch eine Belastung für den Arzt. Und für ihn ist es viel einfacher, diese Strohhalme der Industrie weiterzureichen an den Patienten, der ja nach diesen Strohhalmen sucht und sie unbedingt haben will. Und ich glaube, dieses Dilemma ist sehr schwer aufzulösen. Wobei, wir haben einen Krebsarzt kennengelernt, der sagt, für mich ist es viel schlimmer, wenn der Patient unter der Nebenwirkung so einer Therapie stirbt, als an dem Krebs selbst.
Sie haben ja eine Frau mit Multipler Sklerose begleitet, die dann am Ende gesagt hat, jetzt ist Schluss mit Medikamenten. Wie lebt die dann jetzt?
Gut, der geht's richtig gut, und dadurch, dass wir sie so lange begleitet haben, haben wir alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Wir haben versucht, uns rauszuhalten. Sie hat uns oft gefragt, was sie machen soll. Wir haben sie nicht beeinflusst, und am Anfang hat sie unglaublich gelitten. Also wir hatten das Gefühl, dass sie gar keine Lebensqualität mehr hat, und mittlerweile geht sie wieder raus, macht Party und sagt, solange es geht, will ich jetzt auch noch Spaß haben und Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte, weil mich die Nebenwirkungen einfach ja quasi dahingestreckt haben.
Und außerdem sagt Ihnen ja keiner, wie viel lebensverlängernd ist denn beispielsweise ein Krebsmedikament, und auf hartes Nachfragen kommen Sie dann auf 12 Tage, was ja auch nicht sehr viel ist. Welche Rolle spielen denn solche Fragen, also zum Beispiel, wie viel verlängert ist das Leben eines Patienten, wie wirkt es unter der Therapie auf den Patienten, welche Rolle spielen solche Fragen bei der Zulassung der Medikamente?
Ja, sie spielen leider eine viel zu geringe Rolle. Das ist das, was man eigentlich generell sagen muss, weil die Kriterien, die an eine Zulassung gestellt werden, vom Gesetz sehr niedrig angesetzt sind. Also im Grunde geht es darum, es reicht, wenn ein Medikament nicht schadet. Einen wirklichen Nutzen, einen Mehrnutzen, muss es eigentlich nicht nachweisen. Und das führt aber bei den Patienten zu dem Fehlschluss, wenn ein Medikament eine Zulassung hat, dann muss es gut sein, dann muss es sicher sein und dann muss es mir auf jeden Fall mehr helfen. Das ist aber in der Realität nicht so.
Die Zulassungskriterien basieren darauf, dass man eigentlich gegen ein Scheinmedikament, also gegen Placebo testet. Das heißt, man testet nicht gegen ein schon bereits bewährtes Medikament, sondern einfach nur gegen Placebo. Das reicht, weil es belegt, aha, es ist besser als nichts zu geben. Das sagt aber eben noch nichts aus über zum Beispiel seltene schwere Nebenwirkungen, die erst in einer breiten und längeren Anwendung auftreten können. Also das Sicherheitsprofil dieser neuen Medikamente ist oft überhaupt nicht ausreichend getestet. Und man weiß eben nicht, bringt es wirklich mehr als das, was wir schon haben, wo wir auch das Sicherheitsprofil schon kennen.
Das heißt, es gibt keine unabhängige, vergleichende Forschung?
Nein. Also es gibt vereinzelt Studien dazu, aber diejenigen, die diese unabhängige Forschung machen, müssen diese Gelder mühsam auftreiben und haben oft dann nach ein, zwei Studien keine Lust mehr, weil diese ganzen Widerstände sie eigentlich demotivieren. Aber genau das bräuchte man, dass man eben Medikamente miteinander vergleicht und zum Beispiel auch bei vernachlässigten Krankheiten. Es gibt ja Krankheiten, dazu gibt es gar keine Studien und auch da müsste eigentlich mehr unabhängige Forschung stattfinden.
Sie haben einen Professor in Bremen besucht, Professor Bernd Mühlbauer. Was macht denn der und mit welchen Erfahrungen?
Also der Professor Mühlbauer, der bemüht sich seit Jahren um diese eben unabhängige Forschung. Der berichtet aber eben genau, wie frustrierend die Erfahrung ist, wenn man das versucht als Mediziner, weil zum Beispiel das Auftreiben des nötigen Geldes dafür unglaublich schwierig ist. Also es gibt sehr viel mehr Geld für industrieabhängige Forschung als für unabhängige Forschung. Und das führt dann bei zum Beispiel dem Professor Mühlbauer in Bremen so weit, dass es Momente gibt, wo er dann sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Obwohl er natürlich auf der anderen Seite der Überzeugung ist, das ist das Wichtigste, was wir eigentlich jetzt überhaupt tun müssten, nämlich industrieunabhängige Forschung betreiben. Aber es ist leider der politische Wille nicht erkennbar, da etwas in dieser Hinsicht zu bewegen, dass eben für sowas wie unabhängige Forschung mehr Geld zur Verfügung steht.
Das klingt ja noch ein bisschen abstrakt mit der unabhängigen Forschung. Bei ihm hat das ja konkrete Auswirkungen in Bremen. Denn da hat sich ja die Industrie regelrecht beklagt darüber, dass neue Medikamente in Bremen eben nicht verbreitet werden, unter anderem, weil es auf ihn zurückgeht, weil er nämlich sagt, das Alte ist viel wirksamer.
Die Bremer Ärzte haben eben mehr Vertrauen in die Expertise des Instituts von Professor Mühlbauer als in die Pharmavertreter. Und man hat es in Bremen schon geschafft, dass man eine Expertise aufgebaut hat. Also die Ärzte können dort auch anrufen in diesem Institut und sagen, was ist denn mit diesem neuen Medikament? Kann ich das geben und das andere XY vielleicht dazu? Was wisst ihr über Nebenwirkungen? Also da gibt es eine kleine Oase, wo sich Ärzte tatsächlich unabhängig informieren können und aufgrund dieser Basis eine vernünftige Therapieentscheidung treffen können.
Wer sollte, wer müsste denn eine derartige unabhängige, vergleichende Forschung in Auftrag geben und vor allem dann eben auch bezahlen?
Da kann man sich verschiedene Modelle vorstellen. Also als allererstes müsste es den politischen Willen dazu geben, sowas überhaupt zu installieren. Das ist überhaupt nicht sichtbar. Wenn man sagen würde, okay, wir wollen sowas haben, wir sehen das, wie notwendig das ist, dann gäbe es verschiedene Modelle. Man könnte zum Beispiel Fonds gründen, aus denen das finanziert wird. Da könnten sich meinetwegen die Krankenkassen beteiligen. Da gibt es einige, die da durchaus Interesse dran haben. Dann könnte man, wie es zum Beispiel in Italien ist, sagen, auch die Industrie muss einen Anteil in so einen solchen Fonds einzahlen, ohne dass sie natürlich dann die Kontrolle über die Ausgabe dieses Geldes hat und über die Studien, die damit finanziert werden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas anschieben könnte. Man muss es eben nur wollen.
Und warum wird es politisch nicht gewollt?
Man müsste erstmal Geld in die Hand nehmen und die Politik versteht nicht, dass sich das am Ende auszahlen würde, mehrfach. Also man könnte Milliarden einsparen, wenn man diese vergleichende Forschung machen würde, aber dazu muss man ja erstmal Geld zur Verfügung stellen und davor hat man einfach eine Scheu und sagt, das sollen die Pharmaindustrie machen, die sollen doch nachweisen, dass ihre Mittel mehr Nutzen haben, was ziemlich naiv ist, wenn man sieht, wie die mit Studien umgehen und mit Ergebnissen.
Bundespolitik, ist die auch schon ausgehebelt, um dieses Wort nochmal zu benutzen?
Ja, ausgehebelt könnte man das fast nennen. Also es ist eben einfach immer noch so, dass der Einfluss der Lobbyisten in der Politik einfach so groß ist, um den Status quo, den jetzigen Zustand nicht zu ändern. Deshalb können sich die Menschen nicht durchsetzen in der Politik, die zum Beispiel sowas wie unabhängige Forschung gerne befördern wollen. Es gibt ja auch die Ärzteschaft zum Beispiel, die eigentlich sagt, wir müssen sowas haben. Das das wurde gerade beschlossen auf dem letzten Deutschen Ärztetag, die Befürwortung unabhängiger Forschung, die dringen einfach nicht durch, weil die Argumente der Industrie immer noch am meisten verfangen bei unseren Volksvertretern, die sagen, wir müssen die Standorte erhalten, Forschung ist die beste Medizin, das kostet nun mal Geld und wenn wir da beschränkt werden, wenn wir da kontrolliert werden, dann würde das quasi zum Zusammenbruch dieses ganzen Systems führen und das könnt ihr ja nicht wollen und deshalb bitte alles beim Alten lassen.
Sind die Forschungsgelder wirklich so immens hoch?
Nein, also dieses Argument, Deutschland ist der Forschungsstandort für die Industrie, das ist einfach eine Mär, die überhaupt nicht mehr zieht. Also wir haben mal nachgeguckt und nachgefragt bei den Konzernen, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn überhaupt in der Forschung? Und siehe da, stellt sich heraus, man hat vielleicht 20 Mitarbeiter, wenn überhaupt, in der Forschung und 1400 Pharmavertreter, die unterwegs sind. Also dieser Forschungsstandort, der hier beschworen wird, den gibt es gar nicht. Und dazu muss man auch sagen, dass viele neue Medikamente auch an öffentlichen Instituten entwickelt werden, zum Beispiel an Universitäten. Also mit unseren öffentlichen Geldern, Steuergeldern werden diese Medikamente entwickelt. Die Firmen kaufen dann im späten Stadium das Patent auf und vermarkten es dann zu Milliardengewinnen.
Wenn wir nun eine Regelung haben, die nicht zu überwachen ist, wäre es dann ehrlicher, das Werbeverbot für verschreibungspflichtige Medikamente aufzuheben?
Also alle Untersuchungen, die es dazu gibt, von den wenigen, die es gibt, die besagen, dass die Folgen in jedem Fall fatal sind. Es ist in Amerika untersucht worden. Die Aufhebung des Werbeverbots führt auf der einen Seite zu einer sehr erheblichen Umsatzsteigerung. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, für jeden eingesetzten Werbedollar werden mindestens $4 mehr Umsatz gemacht. Das führt aber dazu, dass nicht tatsächlich die Krankheiten behandelt werden, die man behandeln müsste, sondern es werden die Krankheiten behandelt. Manchmal sind es ja auch nur Scheinkrankheiten, wie wir gelernt haben, für die die meiste Werbung gemacht wird. Das ist, kann man empirisch nachweisen, dass die meiste Werbung führt zu dem meisten Umsatz. Das hat aber oft nichts damit zu tun, welche Krankheiten tatsächlich die sind, die man eigentlich behandeln müsste.
Es steckt ja auch eine Gefährdung des Patienten dahinter. Also diese Arzneimittelwerbung kann ja auch gefährlich sein. Und die letzten Arzneimittelskandale, die es gab, haben das genau gezeigt, dass die Medikamente, die am meisten beworben wurden, also zum Beispiel in Amerika, wo es erlaubt ist, genau diejenigen waren, die später hohe Risiken hatten, die mit Warnhinweisen versehen werden mussten und teilweise auch wieder vom Markt genommen werden mussten. Also diese Arzneimittelwerbung gefährdet auch die Gesundheit.
Frau Walter? Herr Kobylinski, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke.
Ja. Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Caroline Walter und Alexander Kobylinski, Autoren der RBB-Fernsehsendung Kontraste. Wir sprachen über ihr Buch Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne, Hoffmann und Campe, 17 Euro. In dem Buch werden unabhängige Informationsquellen empfohlen. Sie finden sie unter 12.22 auf unserer Seite www.inforadio.de. Nächste Woche, Sigmar Gabriel führt die SPD. Aber wohin? Gast wird der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sein. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.